Zeugnisse dafür gerne hören, wenn es in dein Leben gesprochen hat, dich ermutigt hat und Gott zu dir durch dieses Wort gesprochen hat. Heißer Sommer, heiße Fragen. Darum soll es jetzt in den nächsten Wochen gehen. Noch ein schönes Bild. Heißer Sommer, heiße Fragen. Es wird um einige knackige Fragen gehen in den nächsten Wochen. Zum Beispiel, hat Gott ein Problem mit Sex? Oder beten wir nicht alle zum gleichen Gott? Oder wie heiß ist es in der Hölle? Also einige spannende Fragen, die wir gerne mit euch in den nächsten Wochen bewegen wollen. Und heute darf ich starten mit dem Thema, darf ein Christ eine Rolex tragen? Ein ganz spannendes Thema und ich möchte zu Beginn noch kurz beten. Jesus, ich bitte dich, dass du mir jetzt Gnade gibst zum Sprechen und allen anderen Gnade zum Hören. Ich bete, dass wir wirklich auf deine Impulse achten können. Ich bete, dass du jetzt wirklich sprichst durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, dass alles, was dich nicht meint, jetzt in diesem Raum entmachtet ist durch deine Macht. Amen. Eine Rolex, es ist ja eine Uhr, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, die fängt so preislich bei ca. 5.000 Euro an. Und das geht hoch bis zu 1 Million, ist für über 1 Million Euro ist eine Rolex mal versteigert worden. Also da, wenn Leute so ein Ding am Arm haben, das ist unfassbar viel Geld wert. Und da stellt sich ja die Frage, warum stellt man überhaupt so eine Frage? Darf ein Christ eine Rolex tragen? Das ist doch gar kein Problem. Könnte es da ein Problem geben überhaupt? Und in dieser Frage geht es ja auch darum, dass wir fragen, darf ein Christ so eine Uhr tragen, so eine teure Uhr? Oder warum auch nicht? So sind wir ja häufig manchmal. Ich meine, in meinem Leben ist es ja eine relativ theoretische Frage. Ich muss mir darüber keine Gedanken machen, weil bis jetzt habe ich mir noch nie eine Rolex gegönnt. Meine letzte Uhr ist eine Casio, so eine Oldschool für 30 Euro aus Hamburg von so einem Szeneladen, die war richtig cool. Die habe ich jetzt verloren. Also ich hätte sie euch gern gezeigt, aber bei dieser Frage geht es ja nicht darum, ob man nur eine Rolex tragen darf oder nicht, sondern es geht für mich bei dieser Frage stellvertretend darum, wie gehe ich mit meinem Besitz um? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Und das ist eine Frage, die ich mir durchaus stellen muss als Christ. Der Umgang mit Geld und mit Besitz, das ist eine Frage, die uns Christen etwas angeht. Da ist eine ganz große Bandbreite. Ich habe da eine ganz große Bandbreite an Antworten auch gehört auf diese Frage. Da sagt jemand, na klar kannst du dir eine Rolex kaufen, solange du keinen überfallen hast und das Geld nicht mit Drogen handelt oder Prostitution verdient hast, gönne ich dir deine Rolex, Jan. Also das kannst du ja gerne haben. Andere sagen, auf gar keinen Fall. Ein Christ, der muss alles Geld den Armen geben. Und ihr merkt, da ist eine riesen Bandbreite von den einen, die sagen, ja klar, der kannst du dir eine Rolex kaufen. Die anderen sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ein Christ, der muss alles Geld hergeben und den Armen geben und das ist ja dekadent und so weiter und so fort. Also das ist eine spannende Frage. Ich habe euch mal ein anderes Bild mitgebracht mit der Frage, darf ein Pastor einen Porsche fahren? Das ist ein Bild. Ich habe in der Predigtvorbereitung in meinen alten Bildern gesucht. Als ich 30 geworden bin, hat meine Frau mir einen Tag mal so ein Auto ausgeliehen. Und das hat eine Geschichte. Und zwar, als ich ein junger Mann war, wollte ich Karriere machen. Ich wollte richtig viel Geld verdienen und mein erklärtes Ziel war, mit 30 Jahren fahre ich einen Porsche. Das war mein erklärtes Ziel. Also ich hatte gesagt, hey, wenn ich es geschafft habe, mit 30 so ein Auto mir leisten zu können, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich wer? Das ist für mich die Frage auch nach Status und die Frage nach meinem Ego, nach meinem Wert. Wie wertvoll fühle ich mich? Das war damals eine Frage, das habe ich über solche Dinge definiert. Das spielte eine große Rolle in meinem Leben. Und dann bin ich mit 21 Jahren Christ geworden und habe gemerkt, oh, ich muss meine Werte neu überprüfen, meine Werte in Frage stellen. Und als dann der Ruf von Gott kam, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen, da war dieser Traum auf einmal pop weg. Das war der erste Traum, der quasi geplatzt ist. Meine Frau hat dann sich, weil wir kannten uns zu dem Zeitpunkt schon, ich habe immer vorgeschwärmt, was für tolle Autos ich alles fahren möchte, hat sie dann mit 30 sich an meine Worte erinnert, 9 Jahre später, und hat von einem lieben Bruder aus der Gemeinde in Bayern, der so ein geniales Auto fährt, das für einen Tag ausgeliehen. Sie hat da nichts für bezahlt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, meine Frau gibt mir für viele 100 Euro ein Geschenk, also ist alles gut. Auch sie ist sehr bescheiden und demütig. Genau. Aber ihr merkt, das ist nicht so eine ganz einfache Frage. Ja? Also ich habe das auf Facebook, dieses Bild gepostet, und auch da war die Antworten, die waren der Hammer. Da waren viele meiner Freunde natürlich, die sagen, ja, ich gönne dir einen Porsche, na klar, wenn du, das ist doch klar. Ich sage, meine Freunde, die gönnen mir so ein tolles Auto, das ist klasse. Aber dass da überhaupt ein Problem mit dahinter stecken könnte, darüber möchte ich heute einfach mit euch nachdenken. Und die Frage, wie gesagt, wie gehe ich mit meinem Geld um? Als Anfang 20-Jähriger dann anzufangen, von meinem Azubi-Gehalt den Zehnten zu geben, das war eine Herausforderung. Zu sagen, ich, Gott, du bist jetzt der Herr in meinem Leben und ich gebe auch dir den zehnten Teil von meiner kläglichen Auszubildendenvergütung. Ich meine, das war Klagen auf hohem Niveau. Als Bankkaufmann verdient man relativ gut als Auszubildender. Aber da fing die Herausforderung an. Wo ist mein Herz? Und wenn wir dann als Christen mal in die Geschichte hineinschauen, in der Geschichte gibt es Herausforderungen, wo man als Christ manchmal denkt, okay, aus dieser Nummer bin ich raus. Wenn ich zum Beispiel Franz von Assisi mir vorstelle, der wirklich sich von seinen reichen Eltern getrennt hat und gesagt, ich lebe nur noch im Glauben an Gott. Absolutes Armutsideal. Der hat eine Mönchsbewegung ins Leben gerufen. Franz von Assisi, ein großer Mann des Glaubens. Riesenvorbild für viele Christen bis heute. Oder Mutter Teresa, die in Kalkutta allem entsagt hat und dort nur den sterbenden Menschen dient und kein Einkommen mehr hatte. Und ich sitze da manchmal und denke so, okay Gott, das schaffe ich irgendwie gerade im Moment offensichtlich nicht. Und bei mir setzt dann manchmal so ein schlechtes Gewissen ein. Muss ich denn auch so sein? Darf ich überhaupt irgendetwas besitzen? Wenn ja, wie viel ist dann in Ordnung? Das sind Fragen, die mich dann bewegt haben. Und ich hoffe, dass ich jetzt heute nicht völlig an euch vorbeirede. Ich kann mir vorstellen, dass den einen oder anderen diese Fragen auch bewegen. Wenn wir im ersten Johannesbrief zum Beispiel lesen, doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und ein anderer in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Krasse Frage. Liebe Kinder, heißt es dann weiter, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben, unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Johannes sagt, wenn du einen Bruder notleiden siehst und tust nichts, dann hast du ein Problem, du bist ein Heuchler. Und solche Worte, die haben mich mega herausgefordert. Und dann sitze ich da manchmal, habe manchmal gedacht, ich muss irgendwie alles weggeben, ganz panisch manchmal, aber ich bin nicht radikal genug und ich möchte doch gerne. Und solche Fragen haben mich dann bewegt. Und es ist klar, auch beim Konsum, was kaufe ich, wofür gebe ich mein Geld aus? Ich habe Verantwortung, wie ich Geld ausgebe. Da geht es nicht nur um die Qualität und um den Preis eines Produktes, sondern auch um die Herstellungsbedingungen. Dass ich mir die Frage stelle, hey, sind diese Dinge auch fair? Die Leute, die das hergestellt haben, haben die auch einen fairen Preis dafür bekommen? Zum Beispiel solche Fragen sich zu stellen. Oder warum kaufe ich überhaupt etwas? Ich habe ja vorhin gesagt, für mich als junger Mensch wäre so ein Porsche ein Statussymbol gewesen, um mein Ego, um mein Wertgefühl, mein Selbstwertgefühl aufzubauen, weil es nicht besonders groß war. Also im weitesten Sinne haben wir es hier mit einer ganz zentralen Frage im Christentum zu tun. Die Bibel spricht an 600 Stellen darüber, sagt sie etwas zum Umgang mit Geld und Finanzen, und so somit ist es auch ein Thema für uns heute. Jetzt sagst du vielleicht, na gut, auch nicht mein Thema, eine Rolex würde ich mir auch nie kaufen und was der Prediger vorne für Komplexe hatte als junger Mensch, interessiert mich auch nicht. Mag alles sein, aber der Umgang mit Geld und mit Besitz, der betrifft dich auf jeden Fall. Es kann sein, dass dein Herz bestimmt ist, selbst wenn du nicht viel Geld hast, von Geld. Dass dieser Geldgedanke, die Bibel spricht von Mammon, deine Gedanken bombardiert und du vielleicht nicht viel Geld hast, du hast aber Minderwertigkeitsgefühle und denkst, wenn ich doch Geld hätte, dann würde es mir besser gehen. Du bist vielleicht neidisch oder bist habsüchtig und denkst, oh, ich muss alles haben, damit ich irgendwie noch ein bisschen Selbstwertgefühl aus meinem Inneren herausbekomme. Und die Gedanken kreisen permanent ums Geld. Und wie kriege ich nur die Kohle zusammen? Oder solche Dinge. Es geht im Wesen um die Frage, wo ist dein Herz? Darum geht es. Und wir gehören in Deutschland zu den reichsten Menschen der Welt. Wenn wir uns mal die ganze Welt anschauen, einem UN-Bericht zufolge leben nämlich auf dieser Welt 1,2 Milliarden Menschen in extremer Armut. Wir müssen pro Tag mit circa 90 Cent klarkommen, ein bisschen mehr als 90 Cent. Und selbst wenn du in Deutschland lebst und Hartz IV bekommst, bist du weltweit gesehen ein reicher Mensch. Und somit ist es eine Frage, wo ist unser Herz? Um was kreisen unsere Gedanken? Wer ist der Herr in unserem Leben? Und es geht ja bei diesem Thema, in dieser Frage auch darum, dass die Frage gestellt wird, darf ein Christ eine Rolex tragen oder eine Christin? Das sind Menschen, die gesagt haben, Jesus ist der Herr in meinem Leben. Das ist die Frage von Jüngerschaft, das ist die Frage von, folge ich Jesus wirklich nach? Wo ist mein Herz verankert? Ein Christ sagt, ich habe Jesus eingeladen, die Kontrolle über mein Leben zu nehmen. Komplett. Alles in meinem Leben gehört Jesus. Meine Schuld, natürlich, aber auch mein Können, meine Zeit, meine Beziehung. Ich unterstelle alles und akzeptiere Jesus als Herrn in meinem Leben. Und das hat Folgen. Jesus will unsere uneingeschränkte Liebe. Er will nicht so einen Teil unseres Herzens, sondern er will unser ganzes Herz. Das ist das, was Jesus interessiert. Ich würde meine Frau auch sehr ungern mit 2 oder 3 weiteren Männern teilen. Genauso ist es bei Jesus auch. Er möchte nicht, dass unser Herz noch zum Beispiel dem Geld nacheifert, sondern dass wir ungeteilt ihn lieben. Ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen aus dem Römerbrief. Da sagt Paulus, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Paulus nennt hier den Grund, dass er sagt, da ist das Erbarmen Gottes, dass Gott mit uns Menschen so viel Erbarmen gehabt hat, das ist der Grund dafür, dass wir unser ganzes Leben Gott zu einem lebendigen Opfer geben sollen. In der damaligen Zeit waren die Opfer in der Regel tot. Man ist in einen Tempel gegangen, hat ein Tier geschlachtet und hat es dann auf einem Altar verbrannt. Und Paulus benutzt hier ein ganz, ganz spannendes Bild. Wir sind ein lebendiges Opfer. So ein Viech würde niemals freiwillig auf so einen Opferaltar gehen. So ein Rind oder so ein Schaf, ist ja klar. Aber Paulus benutzt hier das Bild von einem lebendigen Opfer. Wir können die Entscheidung treffen. Wir wollen unser ganzes Leben hinlegen, dass es zur Ehre Gottes ein Werkzeug sein in der Hand Gottes. Das tun wir freiwillig, wegen des Erbarmens Gottes. Weil wir eine Begegnung hatten mit der Liebe, die in Jesus Christus Mensch geworden ist. Mit dem Gott, der sich uns offenbart hat und gesagt hat, so sehr habe ich dich lieb. Jetzt gib mir dein Leben bitte. Und Paulus sagt dann, wir sollen unser Denken erneuern. Das heißt, wir sollen unser Verstand, unsere Gedanken dementsprechend korrigieren. Wenn du Christ geworden bist, ist dein Denken normalerweise nicht sofort automatisch komplett anders. Du denkst normalerweise noch genauso wie vor. Als ich Christ geworden bin, habe ich natürlich nicht sofort mein ganzes Denken komplett verändert. Das geht bis zu dem heutigen Tag und es wird morgen weitergehen. Ich muss mein Denken immer wieder auf Christus ausrichten. Wir sollen lernen, in den Ordnungen Gottes zu denken. Das betrifft unser gesamtes Leben und ganz besonders natürlich den Umgang mit Besitz und mit Geld. Das Denken um das Thema Geld muss ganz besonders für den Christen und für die Christin in den Blick genommen werden. Es ist nämlich die Frage, welcher Lebensstandard ist für dich ein passender als Nachfolger Jesu Christi? Welcher Lebensstandard, wie du mit Geld und mit deinem Besitz umgehst, ehrt Jesus? Das ist die Frage, um die es geht. Was ist eine Denkweise, die Jesus entspricht? Paulus hat vorher im Römerbrief in Kapitel 8 gesagt, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Das heißt also, wenn ich Christus nachfolge, werde ich vom Heiligen Geist bestimmt und mein Denken soll entsprechend verändert sein und es soll deutlich werden, dass der Heilige Geist mich leitet. Aber unser Konsumverhalten in unserer Zivilisation ist häufig mehr durch die Werbung geprägt als durch die Führung und Leitung vom Heiligen Geist. Und da gibt es bei der Frage, auch nach dem Rolex oder nicht Rolex, gibt es dann häufig eine große Bandbreite an Möglichkeiten, auch unter Christen. Da sagen die einen, auf gar keinen Fall, wie ich schon gesagt habe, Man darf keine Rolex kaufen, auf keinen Fall. Wir müssten alles Geld den Armen geben. Und viele, die so denken, überheben sich dann auch über Menschen, die trotzdem wohlhabend sind und Besitz haben. Und verurteilen diese Menschen oft, merken das gar nicht. Wie überheblich man dann manchmal auch über die Reichen denken kann. Und es ist natürlich klar, dass Reichtum dem rettenden Glauben an Jesus im Weg stehen kann. Die Bibel setzt ganz viele Akzente an der Stelle und sagt, hey, pass auf dein Herz auf, wenn Reichtum dein Herz bestimmt, oder wenn der Gedanke an Geld dein Herz bestimmt, dann kann dich das von der rettenden Liebe Gottes trennen. Weil Jesus sagt, entweder Mammon oder Gott. Aber da gibt es auf der anderen Seite eben auch diejenigen, die sagen, es ist doch kein Problem, eine Rolex zu tragen, ich hätte auch gern eine. Wo ist denn das Problem? Der Herr segnet dich doch. Das sind dann die Leute, die häufig kalvinistisch reformiert geprägt sind, wo dann das auch Ausdruck vom Segen Gottes ist, dass ich wirklich mit Gott unterwegs bin. Und dass Gott mich gesegnet hat. Und ganz krass wird es dann manchmal auch in den Medien verrissen, wenn man dann gewisse Evangelisten oder Prediger in Amerika sieht, die dann mit ihrem eigenen Jet durch die Gegend fliegen und eine riesen Villa haben. Und wo dann man als Christ manchmal denkt, so, oh, also eine riesige Bandbreite. Und ganz wichtig bei dieser Frage und bei der Beantwortung dieser Frage ist für mich, dass wir das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift im Blick behalten müssen. Das ist ein Satz, den mein Bibellehrer in Gandersheim mal gesagt hat. Paul Werisch, ein Mann, den ich bis zum Ende meines Lebens verehre, als einen der besten Bibellehrer, die ich hatte. Paul Werisch hat gesagt, ihr müsst das Gesamtzeugnis der Bibel beachten, hat er in Gandersheim gesagt. Und das gilt ganz besonders bei diesem Thema. Manche Menschen denken, so wie die Apostel und wie Jesus es gemacht haben, so muss ich es auch machen. Das ist das Role Model, das ist das Vorbild. Und dann wird häufig die Geschichte vom reichen Jüngling zitiert, der reiche Jüngling, der zu Jesus kam und sagte, ich will dir nachfolgen, Jesus. Und hat alles richtig gemacht, alle Gesetze gehalten und fragt dann, was muss ich noch tun? Und Jesus sagt, geh hin, verkauf alles, was du hast, gib dein Geld den Armen und dann komm und folge mir nach. Und der junge Mann sagt gar nichts und dann geht weg, weil er das nicht kann. Sein Herz hängt am Geld. Und Jesus hatte diesen Menschen lieb gewonnen und er sagt dann, also ich glaube mit einem Schmerzen im Herzen, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Und das wird dann häufig so genommen als Vorbild. So, also wenn du Christ sein willst, wenn du ein richtig guter Christ sein willst, dann musst du wirklich alles verkaufen, dein Geld den Armen geben. Aber irgendwie kriegen sie auch nicht immer richtig hin, oder? Häufig also die Schlussfolgerung Besitz und Reichtum, das schließt leider Jesus Nachfolger aus. Diejenigen, die viel haben als Christen, die nehmen das nicht wirklich ernst. Also es gibt zwar einige Leute, die nennen sich Christen, aber so richtig ernst nehmen sie nicht. Die fahren ja immer noch im dicken Auto und haben vielleicht sogar zwei oder drei Autos. Und viele wettern dann gegenüber dem Materialismus und dem Lauheit und der Lauheit in der Christenheit heute. Und ich glaube, dass an dieser Stelle in der Auslegung zwei Fehler gemacht werden. Zwei existenzielle Fehler. Es werden nämlich nur Texte aus den Evangelien zu Rate gezogen und die Briefe werden nicht beachtet, die aber das Leben der ersten Christen beschreiben. Es geht also darum, die ganze Schrift und nur die Schrift für die Auslegung bei solchen Fragen zu nehmen. Und da möchte ich Luther zitieren, der gesagt hat, für die Frage nach der richtigen Auslegung der Bibel kann das nur durch die Bibel selbst geschehen. Da sie durch sich selbst glaubwürdig, deutlich und ihre eigene Ausleger ist. Das heißt also, in anderen Worten, die Bibel muss mit der Bibel ausgelegt werden. Und in den Briefen, da sehen wir etwas von einer festen Gemeinschaft von Christen, die gegenüber Geld und gegenüber Besitztümern natürlich eine radikale Haltung eingenommen haben, aber sie hatten noch Besitztümer zum Teil. Nicht alle, aber einige. Haben noch Besitz gehabt. Paulus sagt zum Beispiel, denn wir hören im Thessalonicher Brief, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Offensichtlich gab es da einige Turbocharismatiker in dieser Gemeinde, die gesagt haben, wir müssen nur noch beten und der Herr wird uns schon versorgen und ich muss nichts mehr machen und der Herr wird mich versorgen und der Herr wird mich versorgen. Und Paulus sagt, Leute, stopp. Ihr sollt ordentlich in der Stille euren Dienst tun. Ihr sollt arbeiten, um euer Brot selbst zu verdienen. Und sie haben sich in Häusern getroffen. Weil ich will mit euch in die Apostelgeschichte reinschauen, wo berichtet wird von einem Kämmerer, der aus dem Morgenland kommt, also ein Finanzminister. Der hat sich in Jerusalem eine Schriftrolle gekauft, die war so dermaßen teuer, eine Jesaja-Schriftrolle, für die damalige Zeit mega, mega teuer. Das ist nämlich handschriftlich abgeschrieben worden. Und er hat sich bekehrt und hat nicht zu Philippus gesagt, hier, nimm die Rolle mit, verkaufen, gib das Geld den Armen, sondern er hat die Rolle mitgenommen und ist wahrscheinlich als wohlhabender Mann zurückgegangen. Oder in Apostelgeschichte 18, wo berichtet wird von Aquila und Priscilla, die beiden Zeltmacher waren, die in Rom gelebt haben, aber wegen einer Verfolgung nach Korinth gegangen sind und dort wieder ihr Geschäft aufgenommen haben. Das Krasse war allerdings, dass sie ihr Haus geöffnet haben. Paulus schreibt nicht im Korintherbrief an die Leute an die Gemeinde in eurem Haus. 1. Korinther 16, Vers 19 schreibt Paulus: Es grüßen euch vielmals in dem Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Also, sie haben ihr Haus geöffnet. Sie hatten ein neues Bewusstsein für den Umgang mit Finanzen. Ein zweiter Fehler ist, dass die Texte in den Evangelien häufig nicht im größeren Kontext betrachtet werden. Bei dem Blick in den Evangelien zum Beispiel, da sollten alle Jünger den gleichen Standpunkt in Bezug auf Geld und Besitz haben, aber das heißt nicht, dass alle keinen Privatbesitz mehr haben. Es ging also darum, eine neue Haltung zum Geld und zu Besitz einzunehmen. Das gilt für alle Christen. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, was ich vor kurzem auf Facebook gesehen habe. Also da sagt jemand im ersten Bild, hier, also Charles, wenn ich dich taufe, alles was du, was everything that goes under, also alles was untergeht, gehört Gott. Ja? Alles, also es ist eine Taufszene. Ja? Der eine sagt, das ist der Pastor, sage ich jetzt mal. Und er soll getauft werden. Und er sagt, alles, was untergeht, gehört dem Herrn. Und er rettet noch gerade seine Hand mit dem Geldschein raus. Also das ist so eine Karikatur, wie manchmal das Christenleben ja zu sein scheint. Also wenn ich getauft bin, der Herr darf alles von mir haben, aber meine Pinunze, die halte ich noch aus dem Wasser raus, gehört dem Herrn nicht. Und genau das soll anders sein, sagt die Bibel an vielen, vielen Stellen, auch in den Evangelien. Der Umgang mit Besitz und mit Reichtümern hat sich verändert. Wenn man dann aber auf die Nachfolge schaut, wenn man den Blick in die Bibel schaut, zum Beispiel, wir haben das Markus-Evangelium vor einigen Wochen uns angeschaut und da möchte ich jetzt nochmal zwei Akzente rausnehmen. Häufig denkt man ja, die Jünger haben alles liegen lassen, haben alles verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Und das ist unser Modell. Müssen wir auch alles so machen. Aber es gibt im Markus-Evangelium zwei Arten von Jüngern. Die einen, wie das in Markus 16 beschrieben wird, die vier Jünger, die Jesus ruft, die Fischer, die ihre Netze zurücklassen und dann Jesus nachfolgen. Und das ist auch zutreffend für alle weiteren Apostel. Wenn wir aber in Markus 5 reinschauen, dann wird da berichtet, wie Jesus einen Mann befreit hat von einer ganzen Menge Dämonen, den Gerasener. Unglaubliche Szene, dass ein Mann, der bei den Gräbern gelebt hat, völlig ausgeflippt ist, permanent, der Ketten zerrissen hat, alle hatten Angst vor ihm. Jesus geht hin und sagt, im Namen Jesus sollen die Dämonen ausfahren in die Schweine. Und die Schweine sind in den See gefallen. Und unglaubliche Szene. Und dieser Mann sagt, oh Jesus, was du mit mir gemacht hast, bitte lass mich mit dir gehen jetzt. Ich will dir auch nachfolgen, radikal nachfolgen. Und Jesus sagt in Vers 19, aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Da sage ich, was? Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem geht? Alle Leute dürfen hinter Jesus hergehen, nur ich nicht. Ich muss zurückgehen nach Hause, wieder in mein altes Umfeld. Offensichtlich gibt es eine Berufung, seine Familie und seinen Beruf zu verlassen. Und für andere ist es eine Berufung, genau dort wieder hinzugehen und dort das Reich Gottes zu verkündigen. Nicht jeder muss in den vollzeitlichen Dienst gehen. Nicht jeder muss alles verkaufen. Einige müssen es, ja, aber nicht alle. Und ich glaube, dass es eine wichtige Frage ist, die Frage, wie kann mein Leben zur Ehre Gottes aussehen? Mein ganzes Leben. Wie kann sich durch mein Leben das Reich Gottes ausbreiten? Und es kann sein, dass Gott dich ruft, alles stehen und liegen zu lassen und ihm nachzufolgen. Dass er dich ruft und sagt, hey, ich will dich haben, in einen bestimmten Dienst hineinrufen. Und das wird für dich bedeuten, deine Sicherheiten aufzugeben. Das wird für dich bedeuten, dein finanzielles Polster aufzugeben und wirklich mir zu vertrauen. Und ich habe mega Respekt vor solchen Menschen, die das tun. Aber das muss nicht für jeden so gelten. Und nur weil es bei deinem Bruder oder deiner Schwester XY der Fall ist, musst du nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn du das nicht getan hast. Es kann nicht sein, dass Gott dich gerufen hat, in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle zurückzugehen und dort das Reich Gottes zu verkündigen. Also diese Berufung gibt es meines Erachtens im Neuen Testament. Und ich glaube, dass noch zwei Aspekte wichtig sind. Einmal die Frage nach dem Selbstwert. Ich habe ja vorhin schon euch erzählt, dass ich mit solchen Statussymbolen, wofür ich mein Geld ausgebe, auch Selbstwertgefühl und Status verbunden habe. Und ich glaube, das geht vielen so, wenn sie mal ganz ehrlich sind. Also ich habe zum Beispiel als Jugendlicher auf dem Bau gearbeitet, um mir bestimmte Klamotten kaufen zu können, die eben an unserer Schule cool waren. Nur dafür bin ich arbeiten gegangen, um bestimmte Marken mir kaufen zu können, weil das einfach für mich damals so wichtig war und ich mich einfach sonst so mickrig gefühlt hätte. Und weil ich verspottet worden wäre von meinen Mitschülern und ich hatte Angst davor. Also, ich möchte dich fragen, wenn du Jesus nachfolgst, was macht deinen Wert aus, deinen Selbstwert? Wie kannst du mit diesem Gefühl von Minderwertigkeitsgefühl umgehen? Wie kannst du da stark werden? Und meine Antwort ist die, ich habe ans Kreuz geschaut. Ich habe dort einen Mann gesehen, der für mich gestorben ist aus Liebe. Und im 1. Petrusbrief heißt es, ich bin nicht mit Silber oder Gold erkauft worden. Also das heißt, ich bin für Gott kostbarer als alles Silber und alles Gold dieser Welt. Er hat sogar sein eigenes Blut vergossen für mich. Also wenn du ein Problem mit Selbstwertgefühl hast, dann lade ich dich ein. Schau dahin, aufs Kreuz. Schau auf Christus im Geist, der für dich gestorben ist. Ein Mann hat mal gesagt, die Leute kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die sie noch nicht einmal mögen. So ging es mir oft. Vielleicht geht es dir manchmal auch so. Die Leute kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die sie noch nicht einmal mögen. Nur um eine Fassade zu haben, nur um cool zu sein. Und heute weiß ich mich geliebt. Heute weiß ich, ich brauche keine Rolex, um das Gefühl zu haben, dass ich es geschafft habe. Ich muss mir Status und Wertgefühl nicht durch materielle Dinge erkaufen. Ihr Lieben, und das in einer Gesellschaft, die sich so stark über diese Dinge definiert. Und der zweite Aspekt ist der Aspekt von Verantwortung. Unser Geld und unser Besitz, dass wir ihn nicht mehr nur für hier und jetzt sehen, sondern dass wir ihn aus der Perspektive der Ewigkeit sehen. Das, was ich jetzt habe, mein ganzer Besitz, alles, was ich habe, will ich einsetzen in der Ewigkeitsperspektive. Ich möchte damit Jesus ehren, möchte Jesus damit groß machen. Jesus hat mal gesagt, wo dein Herz ist, da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo haben wir unsere Schätze? Haben wir sie im Himmel oder haben wir sie auf unserem Konto? Gott gehört all unser Geld. Und ich will mich vor Gott verantworten können, was ich mit meinem Geld gemacht habe. Ich glaube, es ganz wichtig ist, dass wir als Christen erkennen, dass hinter dem Geld nicht einfach nur Geld steht, sondern dass da in der geistlichen Welt ein Geist dahinter steht. Etwas, was unsere Gedanken gefangen nehmen. Jesus spricht von Mammon, das ist eine geistliche Kraft. Und ihr müsst nur mal eure Augen aufmachen, in die Menschen um euch herum und sehen, wie krass dieser Geist Menschen gefangen nimmt und kaputt macht und Familien kaputt macht und ganze Systeme kaputt macht. Es ist ein Geist, der direkt aus der Hölle kommt und Menschen kaputt macht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir als Christen anfangen, darauf zu vertrauen, dass Gott uns wirklich versorgt, dass er in der Lage ist, für meinen Morgen zu sorgen. Auch wenn es heute nicht leicht ist. Das Dritte, dass wir anfangen, regelmäßig unseren Zehnten zu geben. Dass wir sagen, okay, ich gebe 10% meines Geldes, um damit deutlich zu machen, das ist ein Schritt des Glaubens. Ich glaube daran, dass Gott 100% meines Geldes gehört und 90% darf ich für mich behalten. Und dass wir eine Entscheidung treffen und sich die Frage stellen, wie viel ist eigentlich genug für mich? Und was kann ich auch vielleicht darüber hinaus weggeben? Wenn ich das verstanden habe, dass Gott mein ganzes Leben gehört und damit auch mein Geld und mein Besitz, dann frage ich nicht, Herr, was soll ich mit meinem Geld machen? Sondern ich frage dann, Herr, was soll ich mit deinem Geld machen? Es ist seins, alles gehört ihm. Ich möchte mit einem persönlichen Beispiel enden. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen vor vielen Jahren, habe ich eine Geschichte gehört von Tony Campolo, einem baptistischen Pastor, der für mich ein großes Vorbild ist, der eine Szene beschreibt, die mich nachhaltig bei diesem Thema geprägt haben. Und auch bei der Frage, würde ich mir eine Rolex oder einen Porsche kaufen? Er beschreibt, 1984 war ich in Afrika, in der Sahelzone südlich der Sahara, wo Dürre und Versteppung vorherrschten und grausame Folgen haben. In einem Dorf sah ich, was die meisten von uns nur aus Sondersendungen im Fernsehen kennen. Ich sah Kinder mit aufgeblähten Bäuchen und diese Bäuche waren nicht dick von zu viel Essen, sondern vom Hunger. Ich sah diese Kinder, die durch Unterernährung und Durchfall so geschwächt waren, dass sie nicht einmal mehr in der Lage waren, die Fliegen zu verscheuchen, die ihre entzündeten Augen verseuchen konnten. In einer solchen Situation versucht man instinktiv, das Unannehmbare einfach zu akzeptieren, um seelisch zu überleben. Aber ein Erlebnis riss mich aus dieser So-ist-es-eben-Haltung heraus, mit der ich schnell gelernt hatte, diesen Horror überhaupt ansehen zu können. Ich erlebte das Sterben eines kleinen Jungen mit. Seine Mutter wiegte ihn, versuchte mit ihrem klagenden Singsang ihn zu beruhigen. Und plötzlich hörte er auf zu atmen. Sein schmächtiger Körper mit den ausgetrockneten Haut, die über den Knochen spannten, wurde ganz schlaff in ihren Armen. Ihre Klagelaute wurden zu Schreien und schließlich zu einem Wimmern. Und das alles passierte direkt vor meinen Augen. Das ist von mir in innerer Film abgegangen und ich habe mir gedacht, Jesus, wenn sowas passiert, dann möchte ich, wenn du mich zu einer Aufgabe rufst, ich kann nicht die ganze Welt retten, das ist mir völlig klar. Da müssen wir auch aufpassen auf unsere Seele, dass wir davon nicht erdrückt werden. Aber das zu tun für den einen, was ich gerne für alle tun würde, um mir die Frage zu stellen, Gott, wo gibt es den einen, den ich sehen kann? Wo gibt es das eine Kind, für das ich eine Patenschaft übernehmen kann? Wo gibt es den einen Menschen, den ich im Gefängnis die frohe Botschaft sagen kann? Ich würde es gerne allen sagen. Aber dass wir uns rufen lassen, dass da, wo wirklich Leid ist, dass wir unsere Herzen nicht verschließen. Und ich habe mir vorgenommen, ich will nicht mehr wegschauen. Ich will nicht mehr so eine So-ist-es-nun-mal-Haltung haben. Ich will auch nicht daran kaputt gehen, sondern ich will Hoffnung behalten. Ich will Hoffnung haben, dass Gott mir etwas gegeben hat für einen konkreten Menschen, um ihm zu dienen und damit das Reich Gottes voranzubringen. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, egal was passiert, ich werde für mich, und das ist meine Entscheidung, ich betone, das ist meine Entscheidung, dass ich in meinem Leben kein Porsche fahren kann, der mir gehört, solange das auf dieser Welt diesen Hunger gibt. Und ich verurteile keinen, der so ein Auto fährt, überhaupt nicht. Ich kann das super verstehen. Das ist meine Entscheidung gewesen, die ich in meiner inneren Auseinandersetzung mit Gott getroffen habe. Und ich betone es noch einmal, wir dürfen und können keinen Menschen verurteilen, der solche Statussymbole hat oder gebraucht oder sie genießt. Das ist überhaupt nicht das Thema, weil Jesus da gar keine Gesetze gegeben hat im Umgang mit Geld, sondern er hat nur Prinzipien gegeben. Er hat nicht eine Checkliste gesagt, so hey, du darfst eine Rolex haben oder darfst keine Rolex haben oder du darfst einen Porsche fahren oder darfst keinen fahren oder du darfst ein Haus haben oder eben nicht. Sondern jeder Christ ist herausgefordert, dass wir selber uns Gedanken machen müssen, im Gebet vor Gott, dass wir uns im Heiligen Geist leiten lassen. Wie gehe ich mit meinem Besitz und mit meinem Geld konkret um? Das ist eine Frage, die sehr persönlich ist. Es geht um mein Herz. Darum soll es gehen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die so die gesellschaftliche Verpflichtung haben, in der es mal total uncool ist, wenn man in schlottrigen Hosen rumläuft, wo man gute Sachen braucht. Völlig in Ordnung. Ich weiß, dass es so etwas alles gibt. Ich sage nur, ich für mich habe die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, solange es dieses Elend auf dieser Welt gibt, und ich habe vor kurzem einem Freund geschrieben, der auf Facebook mir darauf reagiert hat, der hat mir eine Nachricht geschrieben und der hat gesagt, ja Jan, vielleicht kannst du ja doch noch einen Porsche fahren. Ich sage, ja, im Himmel werde ich einen Porsche fahren. Ich werde auf der linken Spur 260 fahren, die ganze Zeit. Darauf freue ich mich total. Aber solange ich auf dieser Welt lebe, werde ich mir das, glaube ich, nicht, kann ich das mit meinem Gewissen für mich nicht tun. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Wir wollen jetzt ein Lied zusammen singen, das ein Bekenntnis sein soll. Es soll ein Bekenntnis sein, wo wir beten, hier bin ich her, alles von mir. Alles gehört dir, Jesus. Das ist die Antwort von einem Christen. Herr, alles, was ich habe, alles, was ich bin, gehört dir. Gebrauche mich zum Lob deiner Herrlichkeit. Darum geht es. Es geht nicht darum, ein ein Gesetz draus zu machen, ob ich eine Rolex tragen darf oder nicht, sondern es geht darum, dass dein Herz bei Christus sein soll und dass wir uns ihm unterordnen wollen. Here am I, darum soll es gehen. Hier bin ich Herr, alles gehört dir. Liebes Lobpreisteam, Start.